Hallo lieber Seum, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und bevor ich dich vorstelle, auch wenn dich schon ganz viele Menschen kennen, aber bevor ich dich vorstelle, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Geburt deines Sohnes, Finn, Mitte Oktober. Du
Vielen, vielen Dank.
ist bestimmt, also das kehrt ja die eigene Welt nochmal wahrscheinlich, stellt die eigene Welt nochmal ein bisschen auf den Kopf, oder?
Ja, die Zeit ist einfach stillgestanden bis jetzt. Also sie steht noch immer still. Das ist unfassbar. Und ja, es ist ein pures Wunder. Es ist so, so schön. Wir haben eine Hausgeburt zu Hause gemacht und haben das eben ganz mit dem Grundgedanken gemacht, dass man so wie man ein Kind zeugt, dürfte man es eigentlich auch empfangen. Also in der gleichen Intimität sozusagen. Und das war ein unbeschreiblich schönes Erlebnis und das hält bis jetzt an. Er ist jetzt über 2 Wochen alt. Und zugegeben, die Nächte sind kurz und ich bin recht müde. Aber der Blick eines einzelnen Momentes von ihm gleicht alles aus und es ist super, super schön.
Und total cool ist es ja auch, wenn man einfach seine eigene Welt mit anhalten kann, ja? Also wenn man sich auf dieses, sage ich mal, Tempo, es ist ja noch kein Tempo, aber auf dieses einfach Sein und nichts weiter, wenn man sich darauf konzentrieren und einlassen kann, ne? Das ist doch cool.
Voll. Das ist auch so ein Geschenk an dem, was ich lebe. Ich habe ja viele Ausbildungen gemacht und habe mir schon immer gewünscht, diesen Traum so zu leben, wie ich es jetzt tue, mich so in der Form selbst zu verwirklichen. Und genau mit solchen Aspekten schon im Hinterkopf vor 10 Jahren, dass ich mir eben dachte, wenn ich mal ein Kind bekomme, ich würde so gerne meinen eigenen Rhythmus immer selbst bestimmen können und mir nicht sagen lassen, wie lang mein Vaterschaftsurlaub oder meine Elternzeit zu sein hat, sondern dass ich alles dahingehend ausrichten kann, wie es sich für mich im Moment richtig anfühlt. Und das ist unfassbar schön. Ich meine, jetzt haben wir den zusätzlichen Faktor, ich hätte ab und zu noch Konzerte und wäre ein paar Wochenenden unterwegs. Durch die aktuellen Bestimmungen sind sogar alle Konzerte gecancelt worden. Ist total crazy, weil diese Fügung sozusagen für uns jetzt auch total interessant ist, weil wir noch mehr Zeit mit unserem Sohn haben. Und ich beobachte es einfach erstaunt und sage, wow, interessant. Und für mich im Moment ist es gerade einfach schön, jeden Moment mit ihm gemeinsam zu genießen.
Ah, so schön.
Ja.
Gut, dann stelle ich dich jetzt der Vollständigkeit halber natürlich noch einmal vor.
Sehr gerne.
Also, du hast mit 14 Jahren begonnen, deine eigenen ersten Texte und Songs zu schreiben. Du bist schon von der Kindheit an mit spirituellem Wissen sozusagen aufgewachsen durch deine Eltern. Deine eigene Bestimmung war dir schon sehr früh klar. Also dir war früh klar, du willst Musik machen und durch deine Texte die Menschen tief in ihrem Herzen berühren, was du ja auch tust inzwischen schon über viele Jahre. Und du hast aber, was die wenigsten oder was vielleicht nicht so ganz klar ist, du hast schon fast 20 Jahre Musik gemacht. Also es hat auch eine Weile gedauert, ehe das alles so da war, wie du es dir gewünscht hast. Und in der Zeit hast du fast jedes Jahr ein Album veröffentlicht und dein Motto war dabei stets, nicht aufgeben, ja, sondern den eigenen Traum verfolgen. Und du hast es gerade schon erwähnt, du hast 3 Ausbildungen gemacht. Ich habe gesehen, zum Kaufmann, zum Erzieher und ein Staatsexamen als Logopäde. Und irgendwann hast du beschlossen, das ganze alte, also spirituelles Wissen in deinen Songs zu vermitteln. Und du hast geschrieben, und ab diesem Moment kam auch die Magie und die Synchronizität in dein Leben, ja. Und dann der endgültige Durchbruch kam mit deinem Album Spirit. Und du tust jetzt, was du liebst, du lebst, was du liebst und hast dich durch deine Musik letztlich auch dazu entschlossen, der lichten Seite unserer Welt zu dienen, ja. Also wenn man sich die Texte so anhört, dann ist es sofort klar. Und vielleicht einmal die erste Frage: Was war denn der Unterschied auch im Kopf zu dem, dass es vorher so lange gedauert hat und zu dem, dass es dann wirklich die Resonanz im Außen gab? Weißt du, was der Unterschied war?
Ja, sehr genau sogar. Also sind zwei wichtige Aspekte. Ich glaube, der eine wichtige Aspekt ist, dass ich die Spiritualität, von der wir schon gerade gesprochen haben, von meinen Eltern, dass ich früh meditieren gelernt habe und diese Dinge, dass ich die so ein bisschen getrennt von meiner musikalischen Schaffenszeit betrachtet habe. Also ich habe das gelebt, aber das hatte nicht so viel Einzug in die Musik. Und erst als ich die Türen ganz aufgemacht habe und gesagt habe, okay, ich lasse dieses Wissen, was mich so erfüllt, was alles für mich bedeutet, in jeden Teil meines Lebens fließen. Und das bedeutet eben auch, um andere zu inspirieren an der Stelle, auch in den Job zu fließen. Und das heißt nicht, dass du predigen musst und dass du all deine Kollegen und Mitarbeiter irgendwie jetzt teachen sollst, aber dass du dieses gelebte Wissen in allen Lebensbereichen anwendest und fühlst und zum Scheinen bringst. Und ich habe eben festgestellt, dass ich das 15 Jahre lang nur sehr bedingt getan habe in meiner Musik, dass ich meine Musik wie so eine Art selbsttherapeutische Maßnahme betrachtet habe und sehr emotionale, sehr gefühlvolle Texte geschrieben habe, aber auf so einer Albumlänge von 20 Songs doch nur 2 oder 3 Songs in der Form, also in so einer, ich sage jetzt mal, lichtvolleren, spirituell berührten Form. Mhm. Und habe irgendwie gedacht, ja, als Künstler kann man es ja nicht bringen, nur davon zu sprechen. Und irgendwann dachte ich mir, fuck, ich hätte eigentlich am allermeisten Bock, nur davon zu sprechen. Und eigentlich sind das die absolut schönsten Songs für mich. Die Lieblingssongs, wenn ich sie schreibe, wenn ich sie performe. Auch die Songs, wo ich am stärksten und klarsten dahinter stehe, wo mir auch kein Mensch was erzählen kann. Also man kann anderer Meinung sein, aber ich bin einfach felsenfest in der Überzeugung, dass dieser Song so richtig ist, wie er ist und so. Und dann habe ich gespürt, okay, dann lass doch einfach das machen. So. Und dann habe ich das gemacht und habe erstmal auch wirklich mit einem gewissen Shitstorm gerechnet, weil in der spirituellen Szene, in der ich ja groß geworden bin, auch durch meine Eltern, da ist Hip-Hop und Rap halt jetzt nicht die erste Musikrichtung. Also weißt du, das Bild von Hip-Hop in solchen Kreisen ist, also da wird eher gechantet und Mantras gesungen und so, was ich auch feiere, was super gut ist, aber Hip-Hop hatte da halt noch wenig Einzug. Und in der Hip-Hop-Szene an sich war Spiritualität halt jetzt auch nicht so das Erste, wofür sich Menschen geöffnet haben, weil es halt auch zu dogmatisch betrachtet wurde. Also die Spirits haben sozusagen ein bisschen, wenn sie an Hip-Hop gedacht haben, an Gangster-Rap und nackte Frauen und Autos und Scheine gedacht, volles Klischee und nicht richtig und schade. So. Und die in der Hip-Hop-Szene dachten, wenn sie an Spiritualität denken, haben sie an Engel und an Kristallkugeln und an Tarotkarten gedacht. Und das ist auch falsch und auch nicht richtig und auch super schade. Und dann dachte ich mir, komm, egal, auch wenn ich davon ausgehen kann, dass mich beide Seiten jetzt vielleicht komplett haten werden, ich mache das jetzt einfach, ziehe das durch. Und das war das Krasse, weil obwohl ich gedacht habe, es könnte jetzt irgendwie echt blöd ausgehen, weil die Leute das überhaupt nicht verstehen werden, hat das den Erfolg meines Lebens gebracht. Und dieser Mut, sich ganz zu zeigen und voll der Stimme des Herzens zu folgen und in dem Fall auch voll der Freude zu folgen und zu sagen, es ist mir scheißegal, wie ihr das findet, ich folge jetzt diesem Plan, weil er mich am meisten erfüllt und ich will mich nicht mehr verstellen. Ich will nur noch das machen, was ich liebe. Das war der Door-Opener, so, da sind alle Türen aufgegangen. So. Das war der eine Aspekt und der andere Aspekt, eher so ein kognitiver, ich habe mir das halt lange Zeit nicht erlaubt, aufgrund von ein paar Glaubenssätzen, weil mir, ich habe 15 Alben gemacht, erfolglos, mit diesen 3 Ausbildungen immer nebenbei, nachts an den Wochenenden Texte geschrieben. Und auch liebende Eltern, die voll hinter dir stehen, sagen nach dem 10. Album, weil 10 Alben sind viel, so, eine Dekade, 10 Jahre, so, sie sagen auch nach dem 10. Album so, Kind, vielleicht ist es doch nicht das Richtige, um damit Geld zu verdienen. Vielleicht sollten wir doch, werd doch Kaufmann, weißt du, so, denk mal ein bisschen rationaler, lass es doch lieber ein Hobby sein und so. Und weil sie mich lieben und weil sie das gesagt haben, ist es natürlich auch kein Vorwurf in dem Sinne, aber es hat ja halt seine Auswirkungen auf mich. Und Bezugspersonen, Eltern, Lehrer, so viele Meinungen prasseln auf dich ein und so viele sagen dir, ja, brotlose Kunst. Und ich glaube nicht, dass man mit so einer Art von Musik Geld verdienen kann. Die Menschen wollen einfache Texte zum Mitsingen, zum Mitgrölen oder gewaltverherrlichende Sachen, aber nicht das. So. Und dieser Gedanke, der hat mich hart gebremst, weil ich den Glauben der Menschen irgendwann zu meinem Glaubenssatz gemacht habe, blöderweise. Und das Problem ist ja nicht, dass Menschen das glauben, das Problem ist nur, dass ich ihnen das irgendwann geglaubt habe. Sie können ja glauben, was sie wollen, solange mich das nicht toucht. Und heutzutage weiß ich, viele denken anders und sagen, damit kann man keinen Erfolg haben. Und ich sage, look at me, it works, es funktioniert. Und das ging aber lange Zeit nicht. Und dann habe ich mit dem klassischen Prinzip von Byron Katie von The Work einfach begonnen und habe mal gefragt, so ist das wirklich wahr? Kann man denn nicht mit erfüllenden, erhebenden, mutmachenden, bestärkenden Songs viele Menschen erreichen und damit so viel Erfolg haben, dass man auch sein Leben damit gestalten kann und, lass uns offen sprechen, auch so viel Geld verdient, wie man in anderen Jobs in einem Jahr verdient, einfach weil das Leben in Fülle gedacht ist und weil das Teil des Weges ist und sein darf. Und diese Kombination aus sich erlauben, den Glaubenssatz in Frage zu stellen und neu zu transformieren im Sinne eines bestärkenden Glaubenssatzes und den Mut aufzubringen, ganz du selbst zu sein und dich zu zeigen, das hat die Türen aufgemacht und das hat mich dahin geführt, wo ich jetzt bin.
Ja, cool. Also sind eigentlich beide Aspekte liegen ja doch übereinander, ne? Weil der erste Aspekt war wirklich authentisch sein und das Mentale, das unsere Programmierung letztendlich hat dich daran gehindert, authentisch zu sein, ja, weil wir denken so. Und das finde ich ist so, dass ich finde, damit repräsentierst du eigentlich total die Energie der neuen Zeit, ja, weil ich glaube, dass es für uns dahin geht, dass wir wirklich jetzt einfach das leben, was wir sein wollen, was wir sehen wollen, ja, was wir erschaffen wollen. Und wir träumen ja immer davon, wir wollen ein anderes Bildungssystem, wir wollen ein anderes Arbeitssystem und so weiter, dann müssen wir es wahrscheinlich zuerst sein, oder? Was ist für dich das?
Genau, also ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass wir uns immer tief im Herzen fragen, was für uns der richtige Weg ist. Und das bedeutet, und das muss man ganz klar sagen, das bedeutet, man muss den Mut aufbringen, sein Leben in Frage zu stellen. Also den Status quo zu betrachten und zu sagen, ist das, was ich gerade lebe, Partnerschaft, Beziehung, Freundschaft, all diese Punkte, ist das das, wo ich wirklich erfüllt bin? John, mein Sohn spiegelt mir das so krass, weil du schaust dieses zauberhafte Wesen an und der sieht ja als männliche Bezugsperson nur mich aktuell seit 2 Wochen. Ja? Und ich so, und deswegen bedeutet, wenn er in meine Augen sieht, dann sieht er ja in mir den männlichen Spiegel zur Welt erstmal. Und wenn er in meine Augen schaut, dann möchte ich, dass er sieht, dass ich zufrieden bin. Und wenn er in meinen Augen sieht, dass ich zufrieden bin, dann spiegelt ihm das ja wieder, dass das Leben schön ist.
Ja.
Also, dass eine schöne, wundervolle, strahlende Welt auf ihn wartet. Und das bedeutet wiederum, dass ich die Aufgabe, die Verpflichtung habe, dafür zu sorgen, dass ich zufrieden bin. Und ich sehe das eben, die Verantwortung lässt sich übertragen auf jeden Menschen da draußen, auch wenn du keine Kinder hast. Dass man dir ansehen darf, dass du zufrieden bist, fühlen darf, spüren darf, dass du zufrieden bist. Und das ist so spannend, weil die meisten Menschen, vorzugsweise Männer, achten ja darauf, dass man sieht, was sie haben, was sie besitzen, was sie können, was sie wissen, wen sie kennen. Und das ist alles Bullshit, weil das den Kleinen nicht interessiert. Weißt du, meinen kleinen, zauberhaften Sohn interessiert nicht, wen ich kenne, was ich weiß, was ich gelernt habe, so, welche Zertifikate an der Wand hängen. Den interessiert nur das Leuchten in meinen Augen und das ist authentisch, das ist echt, das ist klar. Und ich glaube, wenn wir uns trauen, zu überprüfen, ob das, was wir gerade tun, uns wirklich zufrieden macht, dann finden wir den Weg zur wahren Bestimmung, zu unserer ureigenen Bestimmung. Und lass uns offen sprechen, das kann bedeuten, dass du von deinem Job als Bankkaufmann weggehst und Müllmann wirst. Müllfrau wirst, dass du Baggerfahrer wirst, weil dein Inneres sagt, ich wollte schon immer Baggerfahrer werden. Ich hatte mal einen Mann in meinem Seminar in Zürich, der war Bankkaufmann und hat mir dann offenbart, er wollte sein Leben lang nur Taxifahrer werden. Und der hat gut verdient in Zürich und, weißt du, und ein Jahr später haben wir uns getroffen und er sagte, ich bin jetzt Taxifahrer. Und der hatte so leuchtende Augen, der hat einfach hat das komplett geredet und das kostet scheiß viel Mut, weil die gesamte Gesellschaft sagen wird, aufgrund der Hierarchien, dieser scheiß Hierarchien, die wir irgendwann aufgelegt haben, so sagt man ja, dass ein Taxifahrer nicht so viel wert sei. Aber ihn hat es halt so glücklich gemacht. Und ich glaube, um die Frage zu beantworten, wenn wir die neue Welt auch auf den Ebenen der Berufungen und der neuen Jobs erschaffen wollen, dann müssen wir bei uns beginnen und fragen, macht mich das, was ich tue, wirklich, wirklich glücklich? Zufrieden, dass man es sehen kann, dass man es fühlen kann. Und wenn es nicht der Fall ist, dann geh auf Suche. Und das ist eine coole Suche, das macht richtig Spaß. Geh auf die Suche nach den Dingen, die dich erfüllen, die dir Freude bereiten, die dein Herz wieder leuchten lassen und deine Augen wieder strahlen lassen. Und da hilft uns das innere Kind halt so krass, weil du wusstest schon mit 10 Jahren, was du machen willst. Vielleicht gab es die Berufsbezeichnung noch nicht, aber ich kann jeden da draußen beruhigen, meine Berufsbezeichnung gab es auch nicht, bevor ich die selbst erfunden habe. So, und das, wovon ich lebe, stand in keiner IHK-Liste für Berufe. Und das hätte mir auch kein Berufsberater sagen können. Und deswegen kann man sich entspannen und sagen, der Weg wird sich mir zeigen. Also der Weg geht sich durch mich und der Weg findet dich.
Ja, und das hat auch wieder gleich so viele Aspekte, die ich so toll finde. Aber auf der einen Seite spiegelt es auch wieder, wir wollen ja als Eltern, wollen wir, dass unsere Kinder glücklich sind. Ja, und wir denken auch, wir tun alles für sie. Aber unbewusst schieben wir sie natürlich in die gleiche Programmierung, weil unsere Verknüpfung Erfolg und Glück ist, weil wir denken, ja, wenn wir jetzt Bankkaufmann werden oder Banker, dann sind wir glücklich. Und der Taxifahrer ist nicht so glücklich wie der Bankkaufmann, was eigentlich total Quatsch ist, ja. Also das bedeutet, wenn wir, und so wie du es auch machst, wenn du dich auf den Weg machst und dann glücklich bist, dann kannst du es ja am ehesten deinen Kindern weitergeben, ne? So wie du es jetzt auch deinem Sohn widerspiegeln kannst.
Und, exakt.
Ja.
Und du siehst es ja in anderen Ländern so krass. Ich war in vielen, vielen Ländern auf diesem Planeten unterwegs. Und ey, wenn du Reisbauern auf Bali triffst oder wenn du Jungs in Kolumbien siehst, die irgendwie an den Feldern arbeiten, die die sind krass glücklich. Und du stellst dir die Frage, wie kann man denn bei 12 Stunden Hardcore-Arbeit bei 40 Grad im Schatten so glücklich sein? So, weil sie das, was sie tun, mit Hingabe tun und weil sie ihre Arbeit nicht davon abhängig machen, dass sie etwas tun, um glücklich zu sein, sondern sie sind glücklich und tun dann Dinge. Und natürlich sind die Jobs, die da drüben gemacht werden, jetzt nicht die, die der Berufung entsprechen mögen. Aber es zeigt dir schon mal, wie du Dinge anders machen kannst. Und ich finde, dass man eine Verkettung, eine Dreierverkettung in unserer Gesellschaft ganz krass groß gemacht hat, die nicht stimmt. Und zwar ist es die Verkettung von Tun, Haben und Sein. Also man hat uns immer gesagt, wir müssen was tun, um was zu haben, um was zu sein. So schon in der Schule hat man gesagt, du musst viel lernen, also was tun und dann bekommst du was, also Noten und dann bist du was, erfolgreich, geliebt, glückselig. Und dann wurden aus den Noten halt Geldscheine. Und dann hat man gesagt, du musst was tun, also viel arbeiten. Und die Männer arbeiten dann 40, 50, 60 Stunden, die Frauen auch. Und das ist nicht richtig so. Und dann bekommst du was Geld und dann bist du glücklich, erfolgreich, anerkannt. Und dieser Kreislauf hört ja nie auf. Weil selbst wenn du in der Rente bist, dann gibt es Menschen, die sagen, ich muss noch mehr tun und die Nachbarn gucken sonst. Und man muss immer schauen, dass man genug tut, damit man dann irgendwann was ist. Bis man checkt, fakt, dieser Seinszustand, den ich anstrebe, der stellt sich ja nie ein. Es ist ja ein Teufelskreis, der immer von vorn beginnt. Und die Lösung liegt für mich darin, es umzudrehen, also den Seinszustand an den Anfang zu setzen.
Ja.
Wie bei dem Reisbauern in Bali oder in Laos, dass du ihm sagst, so, das, was ich sein will, glückselig, zufrieden, ausgeglichen, in Harmonie mit dem Universum, das kann ich selbst festlegen, weil Geisteszustände, Seinszustände lassen sich nur von innen heraus erschaffen. Die kann dir kein Mensch von außen auferlegen oder beeinflussen. Und wenn du dich dafür entscheidest, was du sein willst, dann fließt das, was du tust, aus dieser Freude des Seins heraus. So wie es bei mir ja der Fall war mit den Songs, mit den Texten. Ich habe aus der Freude aus meinem Sein heraus diese Songs kreiert, mache das bis heute, mache nichts anderes mehr. Und dann kam die größte Fülle meines Lebens, aber nicht, weil ich sie gebraucht hätte, um glücklich zu sein. Ich war ja schon glücklich und aus der Freude, die eben all das evoziert hat, kamen dann diese Goodies des Universums. Und das Schöne ist, du wirst dann in diesem Flow halt immer wieder mehr gesegnet und mehr gesegnet. Dann gibst du noch mehr, dann spendest du, dann gibst du Menschen, lässt teilhaben, förderst und du wirst gefördert und du wirst beschenkt. Und so lässt sich dieser Teufelskreis zu einer Glücksspirale umwandeln. Und dann wird es ein Gotteskreis, wenn du so willst. Und ich glaube, dass wir uns daran wieder erinnern dürfen, dass wir nicht immer was tun müssen, um was zu bekommen, sondern dass wir aus dem Seinszustand heraus aus Freude fließen dürfen und aus diesem Fluss heraus entstehen wunderschöne Dinge. Und die bringen uns die Fülle, die wir vielleicht vorher gesucht haben.
Ja. Und es ist so schön, dass du einerseits durch deine Arbeit die Menschen darin bestärkst, aber es ja auch selber repräsentierst, weil ich glaube, das brauchen wir mehr, ja. Ich war zum Beispiel eine Weile in der Wirtschaft unterwegs und man denkt immer, ja, der nächste, die nächste Beförderung, dann bin ich anerkannt, dann bin ich glücklich und der nächste und der nächste. Aber wenn du nach ganz oben guckst, dann siehst du, diese Menschen sind eigentlich gar nicht glücklich, ja. Es ist wie so eine graue Hülle bei Momo und den grauen Männern, waren es immer die grauen Männer, ja. Und das ist, was du siehst und denkst, okay, also das Versprechen löst sich gar nicht ein, ja, was wir gemacht bekommen. Und vielleicht noch zur Berufung, weil du sagst, bei dir war es ja schon sehr früh klar, was du machen willst. Aber wenn jetzt, ich erlebe auch, es gibt ja Menschen, und ich habe es auch vorher ewig gesucht, 20, 30 Jahre, und wir fragen, was ist meine Berufung, wann kommt sie endlich, wo ist sie? Was kannst du ihnen sagen? Wenn ich jetzt 50 Jahre alt bin zum Beispiel, ja, wie kann ich noch meine Bestimmung, meine Erfüllung leben?
In jedem einzelnen Augenblick in Kleinigkeiten. Also, weil ich bin kein Freund davon zu sagen, finde diese eine große Berufung. Ich will auch an der Stelle den Druck gern rausnehmen für Menschen. So, es ist nicht für jeden so, dass wie bei Neil Donald Walsh in Lettern Gott in deinen Kopf schreibt, so, das ist dein Weg, geh dahin, schreib dieses Buch, mach diesen Film. Dass wir den Druck rausnehmen dürfen, ist ganz, ganz wichtig. So, und ich erlebe das bei meiner Partnerin und bei so vielen Menschen um mich herum. Deine Berufung kann aus so vielen einzelnen Aspekten bestehen. Und sie kann sich wandeln. Und sie kann in einem Jahr in eine andere Richtung gehen als im nächsten Jahr. Und für mich ist sie klar und für mich besteht sie in dieser einen Sache. Und erweitert sich aber auch wieder um einige Facetten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns jeden Tag dafür öffnen, dieser Freude, von der ich sprach, folgen zu dürfen und dafür zu sorgen, dass wir zufrieden sind, in welcher Form das auch immer sein mag. Und ich glaube, dass wir in der westlichen Welt, dass wir uns oftmals krass verkopfen mit diesem Gedanken, so, was ist meine fucking Berufung? Ich muss diese Berufung finden. Und dann bist du auf der Suche so verkopft und so verkrampft, dass selbst wenn sie vor dir liegen würde, würdest du sie in Frage stellen und sagen, boah, ich weiß nicht, also es wäre schon cool, aber wenn sie es nicht wäre, dann würde ich jetzt ja falsch abbiegen und oh mein Gott. Und dann macht man so Worst-Case-Szenarien auf, die gar nicht sein müssen. Und auch hier, ich würde dem göttlichen Königsweg eines Kindes folgen. So ein Kind steht auf und weiß nicht, was heute passiert. Wenn du es jetzt nicht in die Schule schickst, wenn es frei hat, so, es weiß nicht, ob es heute eine Sandburg baut oder ob es heute im Wald sein wird oder ob es heute Höhlen baut, ob es draußen oder drin ist. Es lässt sich leiten und es folgt der Freude. Und ich glaube, dass das der Weg zu nachhaltiger Berufung sein darf. Mhm. Und wenn du rausgefunden hast, was dir Freude macht, dann wirst du sehr schnell auch feststellen, dass du sehr gut darin bist. Und sehr gut darin zu sein, bedeutet übrigens nicht, dass die Schule dir gesagt hat, dass du gut darin bist, weil ich hatte in Musik und in Kunst und so immer Vierer. Also weißt, ich dürfte nichts von dem tun, was ich tue, wenn ich nach dem Bildungssystem gegangen wäre. Ja. Aber du kannst Dinge tun, die auf eine eigene Art berühren. Und in meinem Fall, schau, lass uns offen sprechen, es gibt deutlich bessere Sänger. Es gibt Menschen, die haben deutlich besseres Taktgefühl. Es gibt Leute, die können besser flowen. Es gibt Menschen, die haben schönere Stimmen. Also wenn du suchst, würdest du viele finden, die alles, was ich tue, besser können. Und dennoch berühre ich auf eine ureigene Art viele Menschen, weil es ich bin und weil es meine Berufung ist. Und ich glaube, dass das ein schönes Beispiel für so viele ist. Egal, was du tust, wenn du es aus Liebe und Freude heraus tust, dann tust du es gut. Und gut einfach in dem Sinne, dass es deine ureigene Essenz ist. Und diese Essenz berührt Menschen. Nicht alle Menschen, aber die Menschen, die für dich bestimmt sind und für die du bestimmt bist. Und die reichen, weil dieser Planet ist groß genug und du brauchst keine 8 Milliarden, die dich feiern. So, es reichen die, die für dich bestimmt sind. Und die machen dich glücklich, zufrieden und bringen dir auch die Fülle, die für dich bestimmt ist.
Ja. Ja, und auf der anderen Seite ermutigen wir diese Menschen, die ja, sage ich mal, überhaupt schon dort sind, dass sie verstehen, dass sie was anderes möchten, ja, bringt man ja da auch ein Stück weiter. Und wenn diese Menschen den nächsten Schritt gegangen sind und den Mut gefunden haben, weil sie sehen, dass es funktioniert, dann kann man wieder 1000 andere mitziehen, dann zieht jeder 1000 andere mit und dann schwupp, haben wir morgen die andere Welt, ja.
Exakt, ja. Ich finde, Sehnsucht ist so ein wunderschönes Bild dafür. Ich bin der Meinung, dass wir wie Blumen sind und dass wir alle unsere Blüten entfalten dürfen und dass viele von uns ganz viele Blüten noch nicht zur Entfaltung gebracht haben, weil die Blume hat uns gegenüber den Vorteil, dass sie nicht drüber nachdenkt und unser Verstand hält Blüten verschlossen aus Gründen, die verrückt sind, aber weil man halt denkt, was überlegen die anderen und bin ich gut genug und dann kommen die Zweifel, die Glaubenssätze und so. Aber davon mal ganz abgesehen, wenn die alten, die verschlossenen Blüten, die schon so lange verschlossen in dir liegen, mit dir kommunizieren, dann tun sie das meines Erachtens nach durch Sehnsucht. Also die Sehnsucht, was dir Dinge im Außen sozusagen sagen wollen, das ist die Kommunikation dieser verschlossenen Blüte in dir, die danach strebt, sich zu entfalten. Und das ist so schön, weil die Sehnsucht kann jeden Tag da draußen wachgeküsst werden. Also in Filmen, die du siehst, in Berufen, die du wahrnimmst von anderen Menschen, in Dingen, die du in der Zeitung liest, im Radio hörst. Es passieren Dinge in deinem Leben, in deinem Alltag, die in dir Sehnsucht erzeugen. Und du sagst, wow, ja, das wäre schön, seines Orte, seines Begebenheiten. Und die gilt es wach zu betrachten. Viele Menschen gehen so drüber und sagen, ja, das wäre schön, aber das ist jetzt, ich bin halt hier. So, wir haben uns jetzt damit abgefunden, wo wir sind. Wir haben Kompromiss für Kompromiss gemacht. Aber diese Sehnsucht ist ein richtig großer Schlüssel. Und ich finde, dass man Sehnsucht nicht so lapidar abtun sollte, sondern alles, was du mit Sehnsucht betrachtest, bewusst wahrnimmst, weil es ein Hinweis ist auf eine in dir verschlossene Blüte, die sich entfalten will. Und das kann eben auch in Berufen bestehen. Es kann sein, dass du irgendwo bist und du nimmst irgendeinen Beruf wahr, irgendjemand macht was. Wir nehmen irgendein fiktives Beispiel. Du bist in einem Wald und du siehst einen Wildnispädagogen, der da gerade an einem Baum mit einer Gruppe was macht. Und du denkst dir, wow, dafür Geld zu bekommen, das wäre richtig cool. Ich liebe das schon immer, im Wald zu sein. So, dann geh da nicht drüber, sondern check, da meldet sich gerade meine Berufung bei mir. Und das ist nichts, was für mich nicht klar sein kann. Und dann informiere dich über Wildnispädagogik. Und jedes Mal, wenn du einen Bericht über Wildnispädagogik liest und das für dich bestimmt ist, wird dein Herz leuchten. Und du wirst sagen, wow, das interessiert mich krass. Ich will mich nur noch damit befassen. Und meine letzten 10 Google-Suchen haben sich damit befasst. Und weißt du, dann merkst du schon, da zieht es dich hin. Und dann befasst dich damit. Und ich glaube, so zeigt uns das Leben, was für uns bestimmt sein darf, wenn wir uns trauen, die Sehnsucht ernst zu nehmen. Und mit ernst meine ich eben, als einen großartigen Gefährten, eine Gefährtin zu sehen, die uns Wege zeigt.
Ja, das ist auch so schön. Und warum würden wir die Sehnsucht abtun, habe ich gerade überlegt. Und zwar, weil wir glauben würden, nee, es geht nicht. Ne? Ja. Also wir spüren, ich weiß zum Beispiel, ich habe mich mal mit einem Familienmitglied unterhalten, habe gesagt, okay, ich bin einfach nicht glücklich, weil ich gesagt, du hattest doch einen guten Job, was machst du? Ja, aber es macht mir keine Freude mehr, merke ich. Ja, es ist irgendwie, ja, und er sagt, aber es ist normal. Und das denken ja noch ganz viele Menschen, ja. Und wenn wir aber verstehen, nein, es ist nicht normal, sondern wirklich in der Freude zu leben, ist eigentlich unser normaler Zustand, dann kann uns das ja ermutigen, da auch hinzugehen. Und dann erleben wir, ja, okay, es geht ja doch, ja. Also ich finde, unsere Programmierung ist so krass, die erzählt uns so viel Quatsch, ja. Und im Zweifel hält es uns das ganze Leben lang in diesem kleinen Kasten da drin.
Ja, yeah. Ich glaube, der große Schlüssel liegt darin, dass wir immer wieder hinterfragen dürfen, ob ich mich gerade selbst klein halte.
Ja.
Und die meisten Menschen tun das. Also die meisten Menschen folgen diesem bescheuerten Glaubenssatz, dass es zu schön, um wahr zu sein. Also Beispiel Wildnispädagogik, es wäre schon cool, aber das wäre ja viel zu schön, um wahr zu sein, damit sein Geld zu verdienen, nur im Wald zu chillen und mit der Natur verbunden. So. Mir ist klar, dass die nicht nur chillen, aber dass das für viele, dass das für viele Menschen einfach nicht im Bereich ihrer Möglichkeiten liegt, in der Vorstellung. Und wenn du das enttarnst, die Betrachtung dessen reicht oft schon aus. Also du heilst die Sachen schon, indem du sie erkennst. In dem Moment, wo du sagst, wow, ich halte mich für zu klein, in dem Moment heilst du es schon. Klassisches Beispiel bei mir als Musiker. Ich dachte immer, ich bin zu klein, um diesen Weg zu gehen. Und mein Verstand fand viele Gründe. Zum Beispiel, ich komme aus einer Kleinstadt im Allgäu. So. Mhm. Und wenn du Hip-Hop interessiert bist und Rap-affin bist, dann ist das ein scheiß Startpunkt, denkst du, also denkt dein Verstand, weil der sagt sich, ey, ich muss schon aus New York kommen, damit ich ein echter Rapper werde. Oder mindestens aus Berlin, wenn wir jetzt von Deutschland sprechen. So. Mhm. Aber eine Kleinstadt im Allgäu in Bayern zählt nicht so. Und dann denkst du dir, ja gut, da gibt es Leute wie Eminem und die sind viel, viel besser als ich. Und ja, klar, dann fängst du nicht an. So. Aber diesen Gedanken zuzulassen, wie wäre denn das, wenn ich auf meine ganz ureigene Art und Weise im Monat so viel verdiene, dass ich mein ganzes Leben darauf aufbauen kann, nur mit Texte schreiben, auf Bühnen zu stehen und Menschen zu berühren. Und zu spüren so, wow, okay, das fühlt sich echt gut an. Und dann die Frage zu stellen, erlaube ich mir das?
Ja.
Also erlaube ich mir, den Gedanken zuzulassen und erlaube ich mir, in diese Größe zu gehen, in die Selbstbestimmtheit. Ja, das wäre cool und ich sehe mich darin, weil sich das schön anfühlt. Mhm. Und dann kannst du eben schon erkennen, vielleicht zuckt es in dir. Und ein Teil in dir sagt so, ja, aber. Und dieses Aber killt. Also jedes Aber hält dich klein und limitiert dich. Und dieses Aber zu ersetzen durch ein Und ist für mich ein ganz goldener Weg, einfach zu sagen so, ja, und auch wenn ich noch das Gefühl habe, ich bin zu klein, ich werde es versuchen und ich werde es testen und es haben schon Leute aus ganz anderen Situationen geschafft und ich werde es auch schaffen. So, und ja, dann Step by Step reinzuwachsen.
Und es ist so cool, dass du das sagst, weil es wirklich, glaube ich, der Denkprozess ist, den jeder durchlaufen muss. Ja, jetzt, also zum Beispiel, bevor ich überlegt habe, mache ich jetzt was anderes oder nicht, dachte ich, ach, da gibt es schon jemanden, der macht schon sowas Ähnliches, naja, dann ist es ja schon besetzt, dieser Platz, ja. Aber dann denke ich mir, das ist doch Quatsch, wir sind doch 80 Millionen Deutsche und noch ein bisschen mehr in den Dachländern und jeden Tag wacht doch einer auf und jeden Tag sucht man neu, ja, und dann trifft man den. Und es ist so interessant, dass du das sagst, ich glaube, es ist einer der Gründe, dass uns wirklich davon abhält, ja, weil wir sagen, oh nee, da gibt es schon jemanden, der macht es schon so toll. Ja, ja gut, du machst es auch, kannst es auch toll machen, ne, glaube ich.
Ja, und keiner macht es wie du. Das ist ja das Faszinierende. Also schau, mein Dad ist ja Personal Coach.
Ja.
Und der hat mir schon so oft erzählt, es ist unfassbar, wenn der Leute coacht und er gibt ihnen Buchtipps mit zu ihrem Thema. Oder Texte mit am Ende seiner Coaching-Sessions. Er sagt, das ist unfassbar. Ich habe heute einem Klienten, einer Klientin ein Buch mitgegeben, das von dem gleichen Thema handelt wie die letzten 7 Bücher, die ich empfohlen habe. Und jetzt hat sie gesagt, so, jetzt habe ich es gecheckt. Ich habe es vorher nie verstanden, aber in dem Buch wird es vollkommen klar erklärt. Und mein Dad hat gesagt, in den vorherigen 7 Büchern wurde es auch exakt so erklärt, nur in einer anderen Sprache. Also ein bisschen andere Ebene. Und das bedeutet so, jeder Mensch braucht halt seine Ebene. Jeder Mensch muss auf seine Art abgeholt werden. Und du kannst halt auf deine ureigene Art ganz andere Menschen abholen als eine Laura oder ein Tobi oder ein Veit oder wer auch immer, weil diese Menschen es auf ihre Art machen. Und man braucht auch dich für deine Art und für die Menschen, die dich brauchen. Und ich finde es so schön, weil das bedeutet, dass wir alle die absolute Berechtigung haben, in unserer Entfaltung groß zu werden. Und das bedeutet eben auch nicht, und bei Berufung finde ich das wichtig zu sagen, dass wir alle auf Bühnen stehen müssen, sondern dass wir unsere Berufung eben auch im Taxi finden können und im Kochstudio oder im Friseursalon oder wo auch immer. So die glücklichsten Menschen, die ich teilweise in Seminaren habe, machen das, sind Friseure oder sind Gärtner und sind so happy und schaffen es dann auch auf eine ganz interessante Art und Weise, damit fucking viel Geld zu verdienen. So, weil sie es mit so viel Liebe machen, dass sie dann einen Salon gegründet haben und dann gefördert wurden und dann nochmal gefördert wurden, weil das Universum Freude begünstigt. Und begünstigte Freude multipliziert sich. Und aus irgendeinem Grund heraus sagst du, krass, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren konnte, aber ich habe mit einem Job, in dem das Einkommen sehr limitiert war, von außen betrachtet, alle Grenzen gesprengt. Ja. Und das bedeutet eben auch nicht, dass wir alle Superstars sein müssen, sondern dass du auch in sehr großer Fülle leben kannst, wenn du den scheinbar kleineren Berufen folgst.
Ja, ja. Und das zeigt eigentlich, was du am Anfang gesagt hast, ja, erst sein, also das mit Freude machen, einfach auch das konzentrieren, was Freude macht, weil auch Geld ist ja diese Programmierung, wir denken, nee, erst müssen wir überlegen, wie können wir Geld verdienen und dann, ne, kann ich das weiter ausbauen. Nee, andersrum. Ja. Das merke ich auch, ja. Bau das aus. Und das andere zieht einfach nach, ja, das ist so spannend. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, Feel Good oder Feel God, ja, O in Klammern. Was würdest du denn sagen, ist die wichtigste vielleicht Essenz, die du, ich meine, du hast schon gesagt, was in deinem Leben auch eine wichtige Erkenntnis war, aber so aus dem Buch, die wichtigste Essenz, die wir jetzt auch langsam verstehen dürfen für die neue Zeit, ja.
Im Endeffekt ist es die Kraft der Liebe. Also, dass dich die Liebe überall hintragen wird und dir alle Türen öffnen wird und dir jeden Weg zeigen wird und dir jedes noch so große scheinbare Hindernis in Luft auflösen kann. Und darum geht es letztendlich. Und also ich habe zwei Bücher geschrieben, das andere heißt Folge den Zeichen und da geht es ganz viel um Intuition. Und auch hier, dass deine göttliche Freude, deine naturgegebene Fähigkeit zu lieben, kommuniziert mit dir durch Zeichen, durch Intuition, durch Inspiration und öffnet dir alle Wege. Und ich habe hunderte Geschichten erlebt und ganz viele auch in den Büchern persönliche Geschichten festgehalten, die mir immer wieder gezeigt haben, wie krass das funktioniert. Also, dass du Dinge, die dein Verstand planen wollte, auf irgendeine Art und Weise durch deine Kraft des Herzens erschaffen hast, die jegliche kognitive Vorstellung übersteigt, wo du sagst, okay, das ist vollkommen unrealistisch. Und wenn man darüber einen Film machen würde, würde jeder sagen, so ein Bullshit, das ist vollkommen drüber. Und das ist halt ja, die Realität.
Ja. Ja, das hast du dir ausgedacht. Ja, stimmt.
Ja, ja.
Und das ist es eigentlich auch, wie du gesagt hast, im Kleinen, ja, indem wir nicht immer auf die Vision gucken, das Große, was am Ende vielleicht des Tunnels ist oder auch nicht, aber indem wir so kleine Dinge sehen, ja. Nur eine kurze Geschichte, als ich den Newsletter für diesen Kongress geschrieben habe, landete auf einmal auf meiner Hecke so ein Graureiher. Und ich denke so, okay, das ist ungewöhnlich, das habe ich noch nie erlebt, dass der sich hier einfach auf der Hecke niederlässt und habe dann gegoogelt, was die spirituelle Bedeutung ist. Ja? Und es hat so zu dem gepasst, was ich geschrieben habe, aber eigentlich hat es auch zu dem gepasst, was mich gerade beschäftigt, ja, indem wir jetzt den Lockdown Light an dem Tag vernommen haben. Und dann dachte ich, wie cool ist es wirklich, wenn wir lernen hinzuschauen, ja, also so, das ist es, glaube ich, was du auch gerade gesagt, oder was du erlebt hast wahrscheinlich viel, und das müssen wir einfach wieder lernen, es ist ja die in Verbindung mit der Natur, mit der Erde, mit den Tieren, egal, jeder Stein, alles, was um uns herum ist, ja, und da kommen wir ja vom Kopf und dann auch aus der Stadt, Stadtmensch, ich bin in Berlin geboren, da interessieren die Vögel niemanden, ja, aber wenn man anfängt so zu drehen, den Blick, dann auf einmal haben wir ein anderes Leben und dann erkennen wir ja wirklich, was wir sind, ja, das ist so faszinierend und ich muss an deinen Sohn denken und dachte, wie cool es ist, dass er sich jetzt bewusste Eltern ausgesucht hat, ich meine, es ist ja auch was die neue Zeit mit sich bringt, ja, aber indem quasi dort der Kreislauf durchbrochen wird, dass wir sie in die alte Leistungsschiene programmieren, sondern wirklich höre auf das, was dein Herz dir sagt, ja?
Genau, ja. Ich sage ihm immer 4 Sätze jeden Tag.
Oh.
Also ich sag ihm mehr als 4 Sätze jeden Tag. Aber die 4 Kernsätze, die ich immer wieder wiederhole, ist der erste, du kannst sein, was auch immer du sein willst, weil ich das so, so wichtig finde. Das gesamte Universum steht hinter dir. Das Leben liebt dich und ich liebe dich, weil du bist, wie du bist. Und der letzte ist von André Stern, wundervoller Mann und Autor. Und ich liebe dich, weil du bist, wie du bist, beinhaltet so viel, weil wir heutzutage gesellschaftlich betrachtet immer erklärt bekommen, wie wir zu sein haben. Und auch bei Kindern beginnt es ja schon so, schläft er denn schon richtig, entwickelt er sich. Wir haben diese U-Untersuchungen. Ich als Logopäde kann ein Liedchen von singen. So, du hast eine Klassifizierung, wie Kinder sich entwickeln sollen, wie der Sprachentwicklungsstand, zu welchem Monat ist und so. Das Leben lässt sich aber nicht klassifizieren und nicht in Tage einteilen, in der Form, wie wir das getan haben. Und es ist so wichtig zu verstehen, so, ich liebe dich, weil du bist, wie du bist. Und egal, ob du Börsenmakler oder Hippie auf Mauritius sein willst, so, ich liebe dich, weil du bist, wie du bist. Und ich glaube, dass wir das nicht nur den Kindern sagen dürfen, sondern uns selbst vor allem sagen dürfen. So, ich kann sein, was auch immer ich sein will. Das ganze Universum steht hinter mir. Das Leben liebt mich und ich liebe mich, weil ich bin, wie ich bin. Mit all meinen scheinbaren Unzulänglichkeiten, scheinbaren Schwächen, Schattenseiten, mit all der Tragik und mit all dem Humor, mit all den Aspekten. Und dann eben auch zu verstehen, wenn ich was tue auf meine ureigene Art, dann darf ich auch unter Beweis stellen, dass es anders gehen kann, als die Gesellschaft mir sagt. Weil schau, bei all dem, was ich tue, ich habe ja mittlerweile eine eigene Plattenfirma und manage mich selber und so, bei all dem, was ich tue, höre ich ständig, ja, aber so kann man das nicht machen. Ja. Und mittlerweile ist das ein super Indiz. Jedes Mal, wenn jemand zu mir sagt, so kann man das nicht machen, denke ich, okay, das war mein Signal, dann mache ich straight so. Weil das hat sich in den letzten 10 Jahren wirklich immer wieder bestätigt, wenn Menschen sagen, so kann man das nicht machen, weil man hat es so noch nie gemacht, ist das ein super Zeichen, dass wir einen Pioniersweg gehen für Pionierinnen und Pioniere. Und so ein Beispiel ist, Menschen sagen mir immer wieder so, du musst auf Amazon deine Produkte verkaufen. Du kannst keine CDs mehr produzieren, weil die CD gibt es nicht mehr. Du musst ein Management haben, eine Booking-Firma, pipapo. Und das ist so spannend, weil meine Produkte gibt es nicht bei Amazon und wir verkaufen von dem aktuellen Album, habe ich mehr CDs verkauft als je zuvor. So, weil ich einen neuen Weg gehe und weil ich in diesen Booklets von den CDs Download-Codes habe und die Leute können sich dann auch die Musik downloaden und haben alle Texte und haben ein Buch mit in der CD. Also ich überlege mir, wie ich den Menschen Freude schenken kann und was Gutes tun kann. Und obwohl mir die Mehrheit sagt, man kann das so mehr machen, funktioniert es doch. Für mich. Auf meine ureigene Art eben. Und es muss nicht für andere gelten, aber finde heraus, was sich für dich gerade gut anfühlt und dann erlaub dir auch, gegen die Konvention zu gehen. Ich liebe dieses Frank Sinatra-Prinzip, so I did it my way. Und es steht auf meinem Vision Board ganz groß. So mach's auf deine Art, auf deine ureigene Art.
Ja. Und das ist vielleicht, also das müssen wir ja auch verstehen. Wir haben gelernt, wir sollen so sein. Und zusätzlich haben wir gelernt, so macht man es, ja. Aber wir müssen einfach beides neu lernen. Also auch einfach entwickel deine eigene Art. Und die gibt es halt noch nicht, auch deinen eigenen Weg, weil ja es noch keiner gemacht hat, ne? Also auch da, weil nur so lassen sich ja neue Strukturen auch für unser System schaffen, ja. Indem wir einfach Neues ausprobieren. Nur weil 99% es so machen, heißt ja nicht, dass das nicht sogar noch erfolgreicher wird, ja.
Ja, und so. Wir brauchen jetzt mehr denn je Fantasie. Ja. Also gerade jetzt, wenn die Dinge sich so festfahren, so Einstein hat es ja schon so schön gesagt, du kannst ein Problem nie auf die Art und Weise lösen, wie es entstanden ist. So Andreas Hollemann sagte so schön, Fantasie besitzt die Kraft, Dinge unbemerkt in Bewegung zu bringen. Und das ist genau der Punkt. Und wer hat die größte Fantasie? Kinder. Und deswegen orientiere dich an diesen kleinen Lehrmeistern und auch an deinem inneren Lehrmeister, deinem inneren Kind, weil die Fantasie, Dinge ganz anders zu machen, Dinge komplett über den Haufen zu werfen, die führt uns zur neuen Welt und die führt uns zu neuen Strukturen. Und wir sehen auf so vielen Ebenen, schau mal, es gehen Schüler freitags millionenweise auf die Straße. Das hättest du in den 90ern niemals für möglich gehalten, weil es an der Zeit ist, neue Wege zu gehen. Und wenn wir uns auch als Erwachsene trauen, diesen Wegen zu folgen und unsere ureigenen Wege zu kreieren, so, dann manifestieren wir auf einer noch schnelleren Ebene. Und was ich auch wichtig finde, auch in Bezug auf die Dinge, die draußen gerade stattfinden, dass wir das in Liebe tun. Weil es bringt nichts, Mauern mit Gewalt einzureißen. Man hat schon in den 70ern probiert, das Establishment mit Gewalt zu stürzen. Es funktioniert nicht. Und gerade jetzt, wo sich Fronten gegenüberstehen, seien es Ansichten zur Politik oder zu Entscheidungen oder auch, es ist so viel Konflikt- und Kampfpotenzial, gerade jetzt in der Luft. Und es ist dringender denn je, dass wir lieben. Und Liebe heißt nicht, dass wir naiv sind und weggucken. Wir schauen sehr klar hin, aber wir entscheiden uns mit Sanftmut und Güte, einen friedvollen Weg zu wählen, weil nur der wird diese Welt transformieren und nur der wird uns diese nötige Fantasie und die Kraft, die wir brauchen, zeigen. Und ich liebe dieses Zitat von Thaddäus Golas. Er sagt, liebe so viel du kannst von da aus, wo du auch immer sein magst. Mhm. Und es ist eine Challenge, gerade jetzt da draußen, wenn du nur noch Augen siehst und wenn du dich vielleicht sogar falsch fühlst, wenn du dich irgendwo bewegst, wo du vielleicht keine Maske anhast oder die vergessen hast, dann hast du das Gefühl, oh Gott, die Menschen schauen mich an und so. Und dann siehst du da auch als Einladung, liebe so viel du kannst, wo auch immer du sein magst. Und das ist, Thich Nhat Hanh sagt immer so schön, so als Übende haben wir das Recht, wütend zu sein, aber wir haben nicht das Recht, das Üben einzustellen. Und ich finde es so wichtig, so, weißt du, übe das, übe jeden Tag zu lieben. Und auch wenn du wütend bist und auch wenn du Unverständnis in dir trägst, übe dich im Lieben. Und das heilt die Welt ganz stark und dringender denn je jetzt.
Ja. Und tatsächlich ist es ja so, wenn wir wütend wären, dann haben wir ja nur irgendeine Angst dahinter. Also ich bin letztens wütend geworden, als wir einen Brief von der Schulleitung bekommen haben, jetzt werden auch im Pausenraum die Maske getragen oder irgendwie so, ja. Und dann habe ich richtig gemerkt, hier alles wurde so ein bisschen aufgeregter und ich konnte gar nicht mehr richtig lesen, ja. Aber was ist denn, okay, dein Verstand spinnt wieder irgendwelche Szenarien und dann habe ich mich in Gedanken schon wirklich wütend im Schulsekretariat gesehen, ich bin nicht einverstanden und im nächsten Moment war mir klar, ja, okay, aber so werde ich es nicht ändern, ja, so wird es nicht transformiert werden. Jetzt, wir gucken es uns eine Weile an und dann gucke ich, wann ist meine Grenze und was kann ich tun, ja. Ich kann ja sagen, die geht dann nicht zur Schule oder so, aber wie kann man es für das System auch handeln, dass es für alle gut wird, weil vielleicht müssen wir verstehen, der andere setzt es ja auch nur durch, weil er darüber nicht nachgedacht hat, vielleicht ist er auch nicht einverstanden, ja, oder vielleicht. Also wie auch immer, ja.
Ja, und du hast es gerade richtig schon gesagt, wenn wir wütend sind, wir blockieren wirklich komplette Regionen, Hirnareale werden blockiert durch Wut. Also du setzt wirklich gewisse Areale außer Kraft, wenn du wütend bist und kannst die erst wieder freischalten und verwenden, wenn du aus der Wut gehst und in die Liebe gehst. Und das bedeutet nicht, dass man nicht wütend sein darf, aber triff deine Entscheidungen nicht in Wut. So, sei wütend, mach deine Türen zu und fühl die Wut, bis du denkst, du verbrennst innerlich. Und dann löst sie sich im Übrigen auf und erzeugt Frieden in dir. Also fühlen ist so, so wichtig. Aber triff deine Entscheidungen nicht in Wut und kommuniziere nicht in Wut, sondern bleib bei dir, wenn du wütend bist und handel in der Liebe. Und genau an deinem Beispiel sehe ich eben auch so, wenn ich kann ja nur erahnen, was das bedeutet, wenn mein Sohn 6, 7 Jahre alt wäre und ich diese verrückten Bestimmungen in der Schulzeit erfahren würde. Und ich glaube, ich würde auf keinen Fall zulassen, dass er da mitmacht. So. Und dann denke ich mir eben so, wenn Menschen in Liebe geschlossen, wie das Gandhi-Prinzip früher sagen, so ein friedvoller Widerstand, so nee, wir machen hier nicht mehr mit. So. Einfach aus Liebe zu unseren Kindern, zur Gesundheit und zum gesunden Menschenverstand. Es muss einen anderen Weg geben, als Kindern im Sportunterricht Masken aufzusetzen. Und dann kannst du transformieren, aber eben ohne Anklage, ohne die Schule mit Steinen zu bewerfen und ohne die Verantwortlichen, die ja gar nicht die wirklich Verantwortlichen sind, wie du gerade schön gesagt hast, ohne die zu beschimpfen. Weil durch diese Verhärtung, diese Beschimpfung werden die Fronten einfach nur noch verhärtet. Und ich glaube, dass wir so viel erschaffen können, wenn wir uns kollektiv in der Liebe begegnen und auch im Verständnis. Und meine Partnerin hat es letztens so schön gesagt, es gab noch nie eine Zeit, seitdem wir auf dem Planeten sind, gab es noch nie eine Zeit, in der man sich so toll in Toleranz üben konnte. So, die Chance ist jetzt größer denn je. So, Toleranz lässt sich gerade jeden Tag fantastisch üben, auf vielen Ebenen.
Ja, und dann denke ich, es ist eine Herausforderung, aber vielleicht ist es einfach auch da, damit wir nehmen das jetzt und dann lösen wir was. Ne? Ja, weil klar. Im Moment handle ich nicht aus dem alten destruktiven Muster, sondern setze mich hin, kann es sogar einmal durchfühlen und kann dann wieder klar erkennen, ah, okay, bisschen fehlgeleitet, deswegen gab es jetzt die Anordnung, okay, sie kann nichts dafür, okay. Und und das ist eigentlich, also dass wir versuchen, nicht das als Angst alles zu sehen, sondern einfach als Neugeburt, ja, weil gestern hat mir jemand gesagt, eigentlich ist es schon entschieden, also hinter den Kulissen hat das Licht ist schon stärker als das Unlicht und von daher, es ist schon entschieden, aber wir sind natürlich jetzt noch hier in diesen Nachwehen oder Vorwehen oder wie auch immer. Ja? Und das ist, ja.
Ja. Und um beim Beispiel der Geburt zu bleiben, ich habe es ja hautnah mitbekommen bei unserer Hausgeburt. Wir haben Hypnobirthing gemacht und wir gingen davon aus, durch eine gesunde, schöne Naivität gingen wir davon aus, dass die Geburt ein meditativer Zustand in Freude und dem richtigen Atemzyklus begleitet von multiplen Orgasmen sein könnte. Und lass uns offen sprechen, das war nicht so. Auch wenn das total schön war, sich darin so vorzubereiten und das Hypnobirthing uns ganz viel gebracht hat, aber die Wehen, die Hauptwellen sozusagen am Ende, die waren krass, die waren richtig wild. Und die waren auch für mich als Partner super krass mitzuerleben und zu spüren. Aber wenn du das aufs Große betrachtest, so wenn was Neues geboren wird, dann wird es rütteln, so, dann wird es wild, dann wird es vielleicht schmerzhaft. So. Und wichtig ist eben, dass wir mit möglichst viel Gelassenheit durchgehen und dass wir in den Pausen auch zwischen den Wellen, wie beim Hypnobirthing, tief atmen, bei uns bleiben und immer wieder in die Mitte zurückkehren, in den ruhenden Pol zurückkehren. Ja, und ich glaube, dass jetzt gerade die Chancen größer denn je sind und dass wir auch Dinge nicht zu krass überbewerten müssen. Es gibt ja diesen ganz klassischen Vergleich, so gib mir die Kraft, Dinge zu verändern, die ich verändern kann und Dinge zu akzeptieren, die ich gerade nicht verändern kann. Und jeden Tag sich zu überlegen, so was kann ich heute verändern? Und ich ziehe meinen Hut vor so vielen Menschen. Es gibt Künstler, Killis Moore ist ein Rapper zum Beispiel, die gehen auf die Straße, gehen auf verschiedenste Veranstaltungen und erheben ihre Stimme gegen bestimmte Maßnahmen. Und ich ziehe meinen Hut vor dem Mut und vor der Verantwortung. Ich spüre aber auch für mich, dass es für mich gerade wichtig ist, die Menschen an die Liebe zu erinnern. Und es gibt viele, die mich auffordern wollen und sagen, du musst jetzt aber sofort auf diese Demo und du musst dein Schwert ziehen und voranschreiten. So. Nein, muss ich nicht, weil ich folge meinem Herzen. Und wenn mein Herz mir sagt, bleib jetzt bei der Liebe, bleib bei deinem Sohn und leuchte so hell du kannst, um Menschen einen alternativen Weg zu zeigen, dann ist das mein Weg. Und ich muss damit leben lernen, und das ist gerade meine Challenge, dass Menschen das nicht richtig finden. Dass Menschen sagen, du bist feige, du traust dich nicht. Und so, okay, dann lasse ich deinen Gedanken so stehen und akzeptiere, dass du der Meinung bist. Aber wie vorhin gesagt, ich muss deine Wahrheit nicht zu meinem Glauben machen. Ja. Und wenn du eben in dir selbst klar bist, dann bleibst du eben auch bei dir und dann kannst du auch andere Meinungen viel besser stehen lassen.
Ja. Und ich glaube, was der nächste gute Schritt ist, zu erkennen, es ist einfach immer der Gegenüber, der auf uns projiziert. Also wenn, wahrscheinlich fühlt sich der Gegenüber machtlos und möchte jetzt, dass du, Seum, du sollst jetzt voranschreiten und sollst jetzt diesen Kampf ausfechten sozusagen. Ja. Aber eigentlich können wir wirklich sagen, okay, du wünschst dir was, also setzt du es in die Tat um, du brauchst niemand anderen dazu. Und das ist auch für uns so, wir sind so oft in der Opferhaltung, merke ich immer selber, ja, dass, und dann das wieder zu drehen und je öfter wir das drehen und sagen, nee, okay, wenn mir was nicht gefällt, schaue ich für mich, was ist die Lösung, ohne dass ich andere dafür instrumentalisieren muss, ja.
Ja, so, ja. So wichtig, ja. Und gerade jetzt eben so eine schöne Aufgabe, weil ich erlebe auf so vielen Ebenen, dass so ein großer Kampf geführt wird. Und wir werden in Widerstandslosigkeit viel größere Energien freisetzen, als all die Energie in den Widerstand zu investieren, weil da verpufft sie. Mhm. Wenn wir im verhärteten Widerstand sind, dann nutzen wir keine Energie, sondern sie kann nicht mehr zirkulieren. So, und deswegen dürfen wir lernen, so, wo ist mein Wirkfeld, wo ist der Moment, wo ich Kraft entfalten kann.
Ja. Und da fällt mir noch eine andere Geschichte ein. Ich hatte das ja mit einer ehemaligen Lehrerin dann diskutiert, habe gesagt, so, ich muss das jetzt mal bei jemandem ansprechen, hier mit den Masken und so weiter. Und dann sagte sie mir, ja, es gab tatsächlich in ihrer Kleinstadt, da war auch eine Mama, die nicht einverstanden war, hat an den Bürgermeister, glaube ich, geschrieben und dann hat er das für diesen Landkreis zurückgenommen, also nicht für die ganze Stadt. Krass. Aber denke ich ja, auch wenn man einfach so sein Herz offenbart und sagt, okay, das und das macht mir Sorgen, ja, auch mal eine Angst eingestehen, dann kann es trotzdem was bewirken. Ja? Also wir müssen dann nicht in den Kampf und der und ö. Und dann habe ich mir gedacht, wahrscheinlich, weil bei ihm im Feld schon sowieso vorher derselbe Unbehagen da war, ja, ist das jetzt richtig so? Also da zu lernen, so in die Verbindung zu gehen, statt ne, in den Kampf sozusagen. Yeah. Und die Schulleiterin dafür verantwortlich zu machen, wobei klar ist, sie setzt es nur um, sie kann ja auch nichts machen.
Ja, und vielleicht hat sie auch Eltern und Großeltern, die in ihrer Auffassung zur Risikogruppe gehören und die insofern höchst gefährdet sind und handelt auch nur aus Angst. Und wir dürfen Verständnis und Empathie für jene Angst entwickeln. Ja. Also ich finde eben auch, heutzutage wird ganz oft vergessen, dass Menschen ja aus guten Gründen handeln, wie sie handeln. Sie sind ja nicht alle blind und eingeschlafen und irgendwie Lemminge, die nur in eine Richtung laufen. Es sind Menschen wie jeder einzelne von uns, die aufgrund von Emotionen handeln. Ja. Weil wir vorhin, ich hatte vorhin ja kurz André Stern angesprochen, ich finde es so faszinierend, schau, er war nie in der Schule und er hat auch seine Kinder nicht in die Schule geschickt, er hat aber, ist Bestseller-Autor, hat 5 Bücher, glaube ich, geschrieben. Und er spricht, glaube ich, 6 oder 7 Sprachen. Und er hat 4 Ausbildungen gemacht. Also Dinge, die du ohne Schullaufbahn laut unserem System wohl nicht erreichen könntest. Und er hat gesagt, was ihm wichtig ist, ist, dass er seine Kinder nicht aufweckt. Also er will seine Kinder nicht wecken, wenn sie schlafen. Und er will sie nicht beim Spielen unterbrechen. Cool. Und diese 2 Aspekte haben für ihn persönlich dazu geführt, dass er sie nicht in die Schule geschickt hat. Einfach, er hat sie gefragt, also sie, ob sie können jeden Tag in die Schule gehen, wenn sie möchten. Und das Spannende ist, dass er ganz oft in Talkshows eingeladen wird. Man kennt die Markus Lanz und all diese Geschichten. Und normal werden Menschen da ja zerlegt, die so eine Meinung haben und werden da ja richtig krass so in die Mangel genommen. Und was mich an ihm so fasziniert, und es ist sinnbildlich für so vieles, was da draußen stattfindet, er sagt ja nicht, dass keiner in die Schule gehen soll. Und er sagt nicht, dass die Schule was Schlechtes ist. Und er sagt auch nicht, dass all die Menschen, die in die Schule gehen, verkorkst werden. Er sagt nur, dass er nicht in der Schule war. Und dass es für ihn in dem Fall richtig war und für seine Kinder auch. Und es kann für alle anderen richtig sein, wenn sie da hingehen. Und ich finde diese Ansicht so schön, weißt du, dass du aus deinem eigenen heraus sprichst und handelst und alles andere aber stehen lassen kannst. Und ich glaube, gerade jetzt auch, wenn wir diese Entwicklungen betrachten, ich kann für mich entscheiden, ich mache hier nicht mit oder mein Kind macht hier nicht mit und ich verstehe euch, weil ich Empathie entwickeln kann, wenn ich sehe, dass du aus Angst heraus handelst, aus Sorge, aus Zweifel. Und vielleicht würde ich es auch tun, wenn ich in deiner Situation wäre, weil ich bin noch nie in deinen Mokassins gelaufen und wenn ich es tun würde, würde ich verstehen. Und ich glaube, dass wir hier beginnen dürfen, immer wieder aus uns zu handeln und den anderen so stehen zu lassen, wie er ist. So, und das ist wieder die Kraft der Liebe, weil die Liebe das nicht bewertet, sondern beobachtet und stehen lässt.
Ja, das ist schön. Das ist schön. Und wenn du vielleicht eine letzte Sache zu, wenn du dir etwas für deinen Sohn wünschen könntest, ja, was wäre das?
Also ich glaube wirklich, das Schulsystem auf der Ebene ausbauen, wie ich es zu Hause erfahren habe. Also dass Meditation, dass Achtsamkeit, dass die hermetischen Gesetze, dass das Dinge sind, die in der Schule gelehrt werden, dass eine Form von offenem Unterricht ist, dass das Kind nicht um 8 Uhr da sein muss und nicht still sitzen muss, sondern dass es sowas wie Wahlfächer gibt, dass du nach den Talenten und nach den Interessensgebieten deines Urnaturells gefördert wirst und dass man dich darin betrachtet und fördern kann und dass du einen Fisch nicht darin bewertest, wie gut er darin ist, auf Bäume zu klettern und ein Eichhörnchen nicht im Schwimmen bewertest. Und wenn ich das für meinen Sohn in 6 Jahren sehen kann, das fände ich cool, das wäre cool. Und dass er eben auch so in Bezug auf Achtsamkeit und Dankbarkeit, das, was er von zu Hause mitbekommt, dass er das in der Schule bestätigt bekommt oder ausführlicher erklärt bekommt nochmal. Und dass das kein Widerspruch ist. Momentan wäre es ja so, ich bringe ihm was bei, Achtsamkeit, hermetische Gesetze. Und dann kommt er in die Schule und sagt, ja, warte mal, aber die sind irgendwie anderer Meinung. Und das ist ein bisschen schade. Und ich fände es schön, wenn wir hier einen Wandel vollziehen.
Ja. Und da bin ich wirklich guter Dinge, dass wir den in 6 Jahren auch haben, den Wandel, ja, also ich denke bei meiner Tochter immer, kann ich jetzt noch, denke ich, ach ja, okay, wir kommen überhaupt nicht hinterher mit diesen Hausaufgaben, weil sie auch im Unterricht nicht hinterherkommen. Ich denke mir eigentlich, es ist egal, weil ich glaube, es ist nicht mehr für uns, dieses System ist einfach nicht mehr lange relevant. Ich fühle das schon, dass sich da was anbahnt und in 2-3 Jahren werde ich zurückschauen und weiß, ja, okay, ne, und deswegen, ja.
Es gibt in England unter anderem Achtsamkeit als Schulfach. Ja. An Harvard und verschiedenen in Stanford und verschiedenen anderen Unis gibt es Glücksforschungen, ganz große. Also es passiert viel. Es wird nicht im Stern drüber berichtet und es wird nicht in deiner Tageszeitung drüber berichtet, aber es passiert viel. Und ich bin auch ganz sicher, wie du, es passiert so viel im Hintergrund, im scheinbar Unsichtbaren. Und wir dürfen uns einfach staunend hingeben und unseren Teil dazu beitragen, auf eine liebevolle, sanfte Art.
Ja, super. Ich danke dir sehr, Seom. Das war ein wunderschönes
Gespräch.
Und euch alles Gute und weiterhin so kleine, kuschelige Höhle im Sein.
Dankeschön. Die haben wir ganz bestimmt.
Danke dir, lieber Seom. Alles Gute.
Ciao. Dankeschön, dir auch. Ciao.